ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Schön, dass Sie reinhören. Das ist ein weiterer Podcast aus unserer Sendereihe Exquisit. Mein Name ist Frank Michael Bauer. Herzlich willkommen. Wir beleuchten jetzt die letzten Jahre der DDR anhand der Biografie von Autorin und Podcasterin Antje Ries, geboren in the GDR in Leipzig. Ja, wie war diese Zeit für einen Teenager? Den Podcast Born in the GDR betreibt Antje seit einigen Jahren. Schon früh, nämlich mit 14 Jahren, durfte sie Konzerte besuchen. Mit Stern Meißen hat das Ganze angefangen. Ihre Eltern hatten Vertrauen zu ihrer jungen Tochter und ihrem Kumpel Carsten.
War eigentlich eine glückliche Fügung. Ich habe bei diesem allerersten Stern-Meißen-Konzert, wo mich mein Vater noch hingefahren hat, da habe ich mich zufällig neben einen Jungen gesetzt und der ist im Prinzip bis heute einer meiner besten Freunde. Und der war damals schon 1,90 groß und meine Eltern haben mit dem eben den Deal gemacht, er muss mich immer bis zur Haustür bringen, egal welche Uhrzeit. Also wir reden jetzt immer noch vor Mitternacht und natürlich war der Beschützer und deswegen war das möglich.
Die Konzerte haben ihr eine ganz neue Welt eröffnet. Schon damals keimt ihr Interesse an Biografien. Daraus entwickelt Jahre später Antje Ries ihren Podcast Born in the GDR, Geschichten aus einem verschwundenen Land. Ich habe mich mit ihr genau an der Stelle getroffen, wo sie meist ihre Gäste zu Gesprächen empfängt. Und zwar am Küchentisch in ihrer Wohnung im Prenzlauer Berg in Berlin. Wir schauen auf dein Leben. Also Antje, wo genau bist du in Leipzig zur Welt gekommen?
Ich bin in der Frauenklinik geboren und aufgewachsen bin ich in Connewitz. Erst in der Karl-Liebknecht-Straße, heute Karli genannt, und später am Connewitzer Kreuz.
Und das Sächsisch kommt bei dir gar nicht mehr so durch.
Ja, das sage ich immer an der Stelle, das hat viel Zeit und Geld gekostet.
Sprecherziehung genommen und ja, sowas, ja.
Genau, aber das hat nichts mit Eitelkeit zu tun oder dass ich das verleugnen wollte.
Du magst den Dialekt durchaus.
Ich mag den und sobald ich bei meiner Familie bin, falle ich da auch rein. Das ist ganz klar. Aber tatsächlich war das dann, als ich zum Fernsehen gegangen bin und man natürlich auch gedacht hat, vielleicht muss man mal einen Beitrag sprechen oder sowas, dann dachte ich, das ist schon wichtig, dass man beides kann.
Teenager am Ende der DDR und dann hast du auch noch einen Podcast, den du herstellst, der regelmäßig aufgeführt wird und der heißt Born in the GDR. In deinem Podcast geht's also um die DDR. Aber wie du dazu gekommen bist, dazu noch ein bisschen später. Welche erste Erinnerung hast du an deine Jugend, wenn es um die DDR geht? Was fällt dir da zuerst ein?
Also wenn wir ganz weit zurückgehen, dann habe ich Erinnerungen an mein dreijähriges Ich.
Tatsächlich?
Ja. Ja, und das ist eigentlich eine schreckliche Geschichte, weil ich bin mit 3 Jahren an der Ostsee verloren gegangen, am Strand. Und bin 1,5 Kilometer alleine gelaufen am vollen Strand. Also ich wollte mal um die Ecke und hatte mir nur gemerkt, dass der Strandkorb rosa war. Und dann bin ich zurückgekommen und dann waren die alle rosa. Und so bin ich dann irgendwie verloren gegangen und bin dann gelaufen und habe dann aber irgendwie einen Bademeister, dann irgendwie war dann so ein Turm und dann habe ich dann Bademeister angesprochen und zum Glück ist mir nichts passiert. Bin dann ausgerufen worden, meine Eltern haben mich dann abgeholt.
Lautsprecherdurchsage, wie das
genau,
also war.
Aber ich kann noch ganz genau nachfühlen, wie ich da gelaufen bin.
Mhm. Und was ist so lustiger noch so in Erinnerung geblieben?
Ja,
vom
genau, es gibt total viele lustige Sachen. Ich habe ja zum Beispiel beim 7. Turn- und Sportfest in Leipzig mitgemacht als Vorschulkind. Kann man auch mal auf meine Social-Media-Kanäle gucken, da habe ich ein paar Sachen auch dazu gepostet. Da sind wir ausgewählt worden aus dem Kindergarten und ja, und ich war eine davon und wir sind dann mit Teddybären und so weiter, haben wir da unsere Choreografie ausgeführt.
Hattest du Lust auf Schule oder war das eher so, ich musste das halt machen?
Ich bin super gerne in die Schule gegangen. Mir hat das Spaß gemacht, mir ist auch sehr leicht gefallen und dadurch war ich auch recht gut. Es war eine gute Zeit.
Wann hast du angefangen, so ein bisschen die DDR zu verstehen, beziehungsweise das, was man von den Erwachsenen gehört hat, dass es in der DDR nicht nur gut war?
Ehrlich gesagt, das ist erst sehr spät gekommen. Und ich würde auch sagen, ich war ja zum Mauerfall 18 Jahre alt. Würde ich jetzt mal sagen, das hat vielleicht so die letzten 1-2 Jahre sich so ein bisschen eingeschlichen. Das hat aber auch damit was zu tun, dass ich ja sehr viel, wie du ja auch weißt, mit Musikleuten zusammen war, mit Bands unterwegs war als Fan. Und da hat man natürlich gemerkt, dass da was rumort. Natürlich hat man ja selber auch gekriegt, dass es eine Mangelwirtschaft war, dass eben Dinge nicht zu kaufen gab. Gerade die 80er Jahre, ne, die hole ich ja, das kann man ja immer sehen, sehr stark nach, zumindest optisch, weil in den 80er Jahren, man konnte ja nichts kaufen. Man hat dann selber gebartigt oder aus einem angerauten Betttuch haben wir uns Shirts genäht oder beziehungsweise bei mir war es meine Mutter, die nähen konnte. Und dann wurden die sozusagen ergänzt mit irgendwelchen Stripes, was man eigentlich an Geschirrtuch dran näht. Ja? Also man war halt wahnsinnig kreativ. Im eigenen Erleben fand ich, hat es mich jetzt nicht so gestört, dass ich jetzt oppositionell geworden wäre. Das muss ich ganz klar sagen. Aber durch die Bands und dann kam ja auch Ende der 80er Jahre, also so ein, zwei Jahre vor dem Mauerfall, gab es ja dann auch in Leipzig eine starke Underground-Szene, Punk und so weiter. Und natürlich auch Sandow mit Born in the GDA. Und
Sandow aus Cottbus, genau.
Genau. Und die hatten ja 1989 den Hit des Jahres. In der Jugend war ja Born in the GDA. Und da hat man das dann natürlich sehr stark gespürt. Und deswegen musste mein Podcast dann auch so heißen.
Ja, Kai-Uwe Kuschmann hat ja selber gesagt, der Titel ist eigentlich Bohren in der DDR.
Zumindest hat die Stasi das so verstanden.
Ja, das war ja der Witz. In der Stasi-Akte stand das drin. Ja. Bohren in der DDR.
Ja, ja, das zu den Englischkenntnissen der Stasi.
Ja, es ist ja dann auch die Zeit so mit 12, 13, 14, wo im Körper was passiert, wo man das andere Geschlecht wahrnimmt, wo man dann sozusagen ein bisschen pfleglich wird. Das sagen dann die Eltern, wo man dann auch widerspricht. Und das war die Zeit, die du ein bisschen quasi kompensiert hast mit einer schönen Sache, mit Musik. Wie kam es dazu? Ist das so ein Schlüsselerlebnis?
Ja, es gibt ein Schlüsselerlebnis. Das war der Song von Stern Meisen, Star-Mädchen. Der hat ein 13-jähriges Mädchen beschrieben und da habe ich mich so ein bisschen wiedergespiegelt. Und dann kam eins zum anderen. Die Platte lief dann nach der Schule hoch und runter. Und natürlich haben wir ja auch Westmusik gehört, wenn es irgendwie möglich war oder im Fernsehen irgendwie Formel 1 kam oder sowas und man und die Antenne dann richtig im Wind stand.
Ihr hattet es aber in Leipzig immer noch besser als in Dresden.
Ja, ZDF hatten wir aber gar nicht. Also das war wirklich ganz selten und die guten Musiksendungen waren meistens im ZDF. Aber dann gab es ja auch hier so Veranstaltungen von der IFA in Berlin oder so mit Gottschalk und Jauch und so. Da war ja auch dann Musik-Eck an Musik. Also man hat schon viele Sachen mitgekriegt, aber im Osten war es halt besonders, dass man eben zu den Konzerten gehen konnte. Und da war eben eine ganz andere Fankultur. Man konnte relativ schnell in Kontakt mit der Band kommen und auch sich austauschen über die Musik. Das war einfach cool. Und und das habe ich eigentlich so ab 15 habe ich das zu meinem Hobby gemacht, im Umkreis von 100 Kilometern zu Konzerten zu fahren. Ich bin in der Zeit eigentlich, das könnte man an einer Hand abzählen, dass ich mal in einer Diskothek war. Es hat mich null interessiert.
Ich war ja Schallplattenunterhalter und habe Diskotheken gemacht und es ist in der Tat so, dass manchmal das Publikum auch bei Songs eben aus der DDR ausgeflippt ist. Ich weiß, wie oft ich an einem Abend mal City am Fenster spielen musste und total stolz war, dass ich die Single hatte. Du bist auf der anderen Seite zu Konzerten gegangen, ich eben weniger zu Konzerten, ne? Da hast du mir unheimlich was voraus. Und interessant ist ja auch, du warst ja noch sehr jung, welch großes Vertrauen deine Eltern im Endeffekt auch zu dir hatten. Ja,
ja, also war eigentlich eine glückliche Fügung. Ich habe bei diesem allerersten Stein-Meißen-Konzert, wo mich mein Vater noch hingefahren hat.
Da warst du 13, ne?
Nee, da war ich 14, 15. Ja. Da habe ich mich zufällig neben einen Jungen gesetzt und der ist im Prinzip bis heute einer meiner besten Freunde. Und der war damals schon 1,90 groß.
Der Carsten. Der Beschützer.
Ja, genau. Und meine Eltern haben mit dem eben den Deal gemacht, er muss mich immer bis zur Haustür bringen, egal welche Uhrzeit. Also wir reden jetzt immer noch vor Mitternacht, ne? Also das war auch so, wir konnten dahin fahren, wo wir dann sozusagen bis dahin auch wieder zu Hause waren. Und natürlich war der Beschützer. Und deswegen war das möglich und gleichzeitig haben meine Eltern gesagt, na, also solange deine schulischen Leistungen nicht sich verschlechtern, kannst du das machen. Und
du bist sogar noch besser geworden.
Da bin ich noch besser geworden und gerade in der 8. Klasse, das ist ja eigentlich so eine Zeit, wo man eher ein bisschen abrutscht. Ne? Ja, aber das war totale Motivation. Also die Freiheit zu haben, mir hat einfach so ein Konzert, das war für mich immer und ist es heute noch wie so ein Kurzurlaub. Ja. Da kann ich total meine Batterien aufladen und davon zehre ich dann in stressigen oder schlechten Zeiten.
Du hast Stern Meisen erwähnt und das ging dann noch weiter. Da bist du richtig richtig dicht rangekommen an ja. die Musikerinnen, an die Musiker und hast quasi so fast ein bisschen zu der Familie mit dazugehört oder ja, fühlt es sich zumindest
ja,
so.
Ja, ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber damals war es halt so, wir sind eigentlich umsonst reingekommen, also die wären ja sowieso jetzt nicht teuer gewesen, aber damals war es ja so, dass die Bands nicht, wie man so schön sagt, gegen die Tür gespielt haben, also nur die Einnahmen hatten von den Leuten, die kamen, sondern es gab ja irgendwie Kulturbudgets und deswegen war das sozusagen für die, egal wie viele Leute da waren, natürlich wollten die ja großes Publikum haben, aber deswegen war das möglich, dass so dieser Inner Circle von Fans, dass wir eben einfach rein durften. Und Carsten hat dann natürlich auch ja, sich als Rodi angeboten, hat dann damit geholfen.
Und der Kraft und der große Mann.
Ja. Und von daher war dann unser Dazugehören noch ein bisschen auf anderen Beinen. Und es war einfach, wir hatten nie das Gefühl, dass wir irgendwie da stören oder so. Wir haben uns natürlich auch nicht aufgedrängt. Aber das ist sehr schön, weil wenn ich jetzt zum Beispiel wie letztes Jahr irgendwie Richie bei mir im Podcast war von Silly und ich ihm die erste Frage stelle und er gleich sagt, ja, da erinnere ich mich ganz genau dran, an dieses erste Konzert, wo diese neuen Musiker von Stan Meisen und Pankow dazu kamen, dann ist es einfach unglaublich schön, ja. Also ich meine, das ist ja nun wirklich schon ein paar Jahrzehnte her.
Ja, du kennst ihn seit Jahrzehnten. Mhm. Silly war ja auch so ein besonderes Kapitel. Du bist ganz nah an Tamara Danks ja. angekommen.
Ja, also ich habe sie kennengelernt. Wir waren jetzt nicht befreundet, aber wir haben uns kennengelernt.
Und du hast ihre
und
Frisur
war,
imitiert?
Ja, natürlich. Also da war ich aber auch, weiß Gott, nicht die Einzige. Aber sie war natürlich schon ein totales Role Model für mich als Mädchen.
Was hat dich fasziniert?
Na, dass ich glaubte, dass sie eben nicht nur eine Sängerin von einer Band ist, sondern dass sie die Chefin ist. Und das war doch für mich eine starke Frauenfigur.
Und dann viel Haarspray, lange Haare.
Ja.
Und dann sagst du.
Da haben wir auch natürlich immer gefragt, wie macht ihr das und so, ne? Das ist klar. Aber ich glaube, die haben uns damals auch nicht alle Tricks verraten.
Ich habe einen Kollegen, jeder kennt ihn, Thomas Hede, und es ist kein Scherz, er sagt immer, er und Tamara Danks haben etwas gemeinsam gehabt. Sie hatten den gleichen Friseur.
Ja.
Diese Konzerte, was war das Schöne daran? Kanntest ja. du dann die Titel alle?
Und ja, natürlich das, aber ich glaube auch, es war auch dieser Kontakt, muss ich ja vorstellen, die waren ja damals irgendwie und heute noch 10, 15 Jahre älter, ne? Und man ist natürlich auch als Fan da, als Erwachsener das erste Mal so richtig wahrgenommen worden und so auf Augenhöhe. Und ich glaube, das war das auch. Und natürlich in dem Alter will man sich ja auch irgendwo orientieren. Natürlich waren die ja ganz anders als unsere Eltern oder als Lehrer in der Schule oder mit denen man sonst noch Umgang hatte. Und ich glaube, das fasziniert mich auch, weil das ja doch auch in der DDR ein mutiger Schritt ist, so zu sagen, ich werde Musiker und ich gründe eine Band und ich mache was, wo ich gar nicht weiß, ob das funktioniert. Also ich glaube, das war das auch. Mhm. Ja, alles andere fand man wahrscheinlich eben ein bisschen zu langweilig als Teenager.
Ich kann mich erinnern, in einem deiner Podcasts habe ich gehört, dass du ziemlich mutig warst und einem Musiker gleich mal auf die Wange geküsst hast.
Ja, das war halt IC, ne?
Ralf Schmidt.
Ja, da war ich zarte 15 Jahre alt und ich glaube, damals hatte ich einfach im Kopf, ich wollte irgendwie im Gedächtnis bleiben. Ob es gelungen ist, weiß ich nicht. Ich werde ihn mal fragen.
Wenn du ihn dann im Podcast hast?
Ja, irgendwann wird er doch hoffentlich mal kommen.
Ja, und es gab auch ein Autogramm.
Es gab ein Autogramm. Ich glaube, mich zu erinnern zu können, dass es tatsächlich ein Edding war. Also Ostmusiker hatten dann schon auch die coolen Edding-Stifte. Ne?
Wegen der Autogramme,
ja.
Klar.
Und dann hatte ich einfach mir ein Autogramm auf dem Unterarm geben lassen.
Und wie lange hast du das da drauf gelassen?
Ich glaube, das hat 8 Wochen gehalten. Ich kann es dir vorstellen, wahrscheinlich war es kalt draußen, aber ich habe die Ärmel immer hochgekrempelt. Und natürlich auch in der Schule ist das natürlich irgendwas als Teenager, wo man sich irgendwie von anderen abgrenzt und denkt, ach, da habe ich jetzt so eine eigene Welt und die gehört mir.
Ja, mach mal die Ärmel bitte hoch. Ich habe auch ein Edding mit und ich schreibe jetzt mal, danke Frank-Michael Bauer, dass du heute mein Gast gewesen bist. Nein, machen wir nicht. Aber da hat auch jeder verstanden zu Hause, dass du dich da nicht an der Stelle waschen wolltest.
Genau, das wurde auch abgeklebt beim Duschen und alles Mögliche. Also da wurde streng drauf geachtet.
Wahnsinn.
Aber das habe ich, glaube ich, danach nie wieder gemacht, weil in dem Moment wusste ich ja nicht, ist das so eine einmalige Begegnung und später war das dann ja auch uncool. Deswegen, was so wahnsinnig schade ist, ich habe mal ein paar Fotos, die ich gemacht habe, zum Beispiel bei Silly und auch von Tamara Danks, ist natürlich unglaublich schlechte Qualität, Aber es war ja eben damals und auch noch viel später auch, es war einfach total uncool, irgendwie Fotos zu machen, einfach so. Und fragen wollte man auch nicht. Und das ist so ein bisschen schade, weil dadurch hat man aus der Zeit so wenig Fotoerinnerung.
Wie nah bist du Tamara Danz gekommen, beziehungsweise habt ihr euch mal auch richtig unterhalten
können? Ja, also es gab eine spezielle Situation, das war 1987 in Dresden. Mhm. Carsten und ich, wir haben vielleicht nicht ganz genau auf die Uhr geguckt, wann der letzte Zug nach Leipzig fährt und haben gesagt, na irgendwie kommen wir nach Hause oder vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, da zu bleiben. Und und dann kam plötzlich eben auch diese Einladung, ja, wir gehen dann noch in die Hotelbar und kommt ihr mit? Und
Hotel
das hat man,
Neva war das, glaube ich.
Hotel
ja.
Neva. Mhm. Und dann sowas hat man sich natürlich, das war nicht oft, ne, weil meistens sind die ja nach Hause gefahren. Und dann hat man natürlich gedacht, Augen zu und durch, wenn die Hotelbar um 3 Uhr nachts geschlossen hätte und wir hätten dann noch bis 6 Uhr morgens am Bahnhof bis auf den ersten Zug warten müssen, dann wäre das auch okay, dann hätten wir das gemacht, ja, weil das eben eine besondere Situation war. Und die Hotelbar schloss dann eben irgendwann und ich weiß nicht mehr, wieso es dazu gekommen ist, aber wir sind dann eben hochgefahren auf eine Etage. Ich saß dann eben mit Carsten dann noch auf dem Boden, auf dem Hotelflur.
Das ist ja meistens schöner Teppich, da geht das.
Ja, genau, und es war ja auch ein gutes Hotel. Und dann ist er irgendwie weg, keine Ahnung. Und dann kam Tamara eben aus einem Zimmer raus und setzte sich zu mir. Und da hatten wir sozusagen, und das wusste ich auch in dem Moment, dass das ein Moment ist, den ich mir für immer merken werde.
Sie hat sehr privat gesprochen.
Sie hat da sehr privat gesprochen. Ich werde natürlich nicht sagen, was, aber das ist ungefähr die Zeit gewesen, wo eine Trennung und ein anderes Zusammenkommen in der Band, innerhalb der Band,
Beziehungsgeschichte quasi.
Genau, ja. Stattgefunden hat. Und sie hat mir davon erzählt. Und ich war dann natürlich sehr überrascht, weil wir hatten ja fast 20 Jahre Altersunterschied.
Vielleicht hat sie auch die Jugendlichkeit dann noch fasziniert, mhm, und dass sie ein gewisses Vertrauen auch in dem Moment hatte, dass sie es jemandem gerne sagen wollte oder loswerden wollte.
Genau, so ist ja auch manchmal.
Ja.
Da ist ja manchmal auch jemand, der etwas fremder ist, mhm, genau der Richtige.
Ja. Also eine schöne Teenagerzeit mit viel Musik, mit viel Freiheiten, auch verdient. Gute Leistung in der Schule. Ja, und irgendwann ist die Schule, und hinterher sagt man das manchmal auch, ich bin gar nicht zur Schule gegangen, und irgendwann ist die Schule zu Ende und der Ernst des Lebens beginnt. Mhm. Wusstest du gleich, was du danach tun möchtest? Mhm. Was Musikalisches oder was schwebt dir vor?
Ach, so weit habe ich da gar nicht gedacht, aber ich war da ziemlich ratlos, ehrlich gesagt. Mhm. Also man musste sich ja mit dem 9. Klasse Halbjahreszeugnis musste man sich ja bewerben. Da war man 15 ungefähr, ne? Ich finde das einfach wahnsinnig früh. Also ich wusste das gar nicht. Wie soll man sich dann ein Leben ausmalen? Ja, also man hat ja damals auch gedacht, das ist dann der Beruf, den man sein Leben lang macht. Also ich habe mich da noch nicht reif gefühlt, das so zu entscheiden. Und dann guckt man sich natürlich im Umfeld um, was machen so die Leute. Und die coolsten Leute im Umfeld meiner Eltern waren eigentlich die, die in der Gastronomie gearbeitet haben. Und mein Vater war Fliesenleger, der hat eben sehr oft in der Gastronomie gearbeitet und auch eben bei diesen Leuten und unter anderem auch bei Leuten, die in dem Hotel gearbeitet haben, wo ich dann später eine Ausbildung gemacht habe. Ja, und die waren cool und das kann ich auch nicht leugnen, die hatten auch einen gewissen Wohlstand in der DDR, ne? Also
wegen des Trinkgelds, was manchmal auch in anderen Währungen
so ist
da reinfloss.
Aber vor allen Dingen waren das lebenslustige Leute und das hat mir gefallen. Und da ich nichts anderes wusste, habe ich dann gedacht, da mache ich erst mal das. Und dann habe ich eben auch ein bisschen mit Beziehung, weil mein Vater eben bei den ganzen Leuten Fliesen verlegt hat. So war es ja auch ein bisschen in der DDR. Da war der Handwerker ja so sehr, sehr angesehen. Ja, habe ich eine von 5 Lehrstellen im Hotel Merkur bekommen.
Das ist heute welches Hotel?
Das ist heute das Westin und ist ja leider durch Gil Oferim ein bisschen in Verruf geraten vor ein paar Jahren, was auch sehr geschmerzt hat. Und da habe ich Ausbildung gemacht, zwar zu DDR-Zeiten das einzige 5-Sterne-Hotel in Leipzig. Heute ist es ein 4-Sterne-Hotel.
Hast du das gespürt, dass das ein besonderes Haus ist?
Ja, weil man konnte dort nur für Westgeld wohnen. Es hieß ja Valuta, also nicht nur Westgeld, sondern Dollar oder was auch immer. Und außerhalb der Messe, der Leipziger Messe, konnte man in die 2 Stadtrestaurants, hieß das. Zwar eines war so italienisch, eins ein bisschen französisch angehaucht. Ne? Also sagen wir mal, was man in der DDR darunter verstanden hat.
Es hat schon manchmal gereicht, dass französisch auf der Karte gestanden
ist. Ja, aber ich sag mal, das Restaurant Milano zum Beispiel, Es gab da Pizza und das gab es ja sonst gar nicht. Ne? Also das muss man einfach sagen. Es gab ja keine Tiefkühlpizza zu kaufen oder so. Nicht mal das. Also
es gab auch nicht genug Tiefkühltruhen.
Ja, da hast du auch 10 Jahre drauf gewartet, oder? Und das konnte man sich auch kaum leisten.
Ja, deswegen,
das war irre teuer.
Was hätten wir mit Tiefkühlpizza machen sollen?
Ja, das stimmt.
Gleich auftauchen
und
essen.
Aber ich meine nur, es gab sowas. Es gab es nirgendwo. Wenn die Messe war, konnte man da auch nur für Westgeld sich bewirten lassen.
Und hat dir die Ausbildung Spaß gemacht und dieses Flair, dieses Besondere?
Ja, also es hat mir super Spaß gemacht.
Oder war das abgehoben für dich?
Nee, war es nicht. Man ist ja auch da und ich glaube, das war das, was ich für mein weiteres Leben mir nicht so gut vorstellen konnte, dass man da in so eine Uniform steckt. Ne? Mhm. So, also da bin ich viel zu individuell, glaube ich. Aber was mir Riesenspaß gemacht hat, war einfach die Arbeit mit den Gästen. Und ich glaube, dass ich dort im Prinzip sehr, sehr viel gelernt habe, was mir später als Talkshow-Redakteurin oder in der Kommunikation, in der ich arbeite, oder auch in meinem Podcast hilft. Weil, ich sag mal, in meiner Journalistenzeit habe ich ja wirklich vom Bauarbeiter bis zum Bundespräsidenten alle möglichen Menschen interviewt. Und ich glaube, das lernst du sehr, sehr gut in so einem Dienstleistungsjob wie in der Gastronomie. Also, dass man sofort merkt, wie sind Leute drauf, worauf reagieren die?
Wie kannst du dich ihnen nähern,
richtig,
ohne dass es gleich ein
Ende... Dass man Grenzen überschreitet oder so, ne?
Beziehungsweise, dass die gleich sagen und nee und machen dicht, ne?
Richtig, genau. Und das, von daher ist das eine wahnsinnig gute Schule.
Ja.
Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir als Lehrlinge durften ja nur das Trinkgeld behalten, was uns die Gäste direkt zugesteckt haben. Also von dem großen Topf der Kellner und Oberkellner haben wir nichts bekommen. Und die haben richtig gutes Geld verdient.
Aber wir ein bisschen Westgeld hast du auch bekommen, ja?
Ja, also das war dann meistens...
Oder musstet ihr das abgeben?
Das mussten wir abgeben.
Ach, ihr musstet das abgeben. Ihr durftet es nicht im Intershop umsetzen.
Doch, das durften wir schon, aber wir mussten sozusagen erstmal diese 1 oder 2 Markstücken, die mussten abgegeben werden und wir mussten auch mit so einem Zufall als Knopf, wenn wir das Hotel verlassen haben, mussten wir auf so einen roten Knopf drücken und wenn es geklingelt hat, dann musste man seine Taschen leeren und seine Handtasche.
Also da wurde kontrolliert.
Damit nichts gestohlen wird. Wenn ich da jetzt Westgeld dabei gehabt hätte, dann wäre das ein Riesenproblem geworden. Also bis hin, dann, dass ich dann irgendwie die Ausbildung verloren hätte. Deswegen mussten wir das harte Geld abgeben und haben dann irgendwie 4 Wochen später das in diesen sogenannten Forum-Schecks zurückbekommen. Das war ja sozusagen das Spielgeld. Der Staat hatte das echte Geld und hat uns dafür sozusagen wie eine Art Gutschein gegeben, dass man dann im Intershop einkaufen konnte. Und da hat man dann echt so 2 Monate hingespart. Das kann man sich einfach gar nicht mehr vorstellen.
Und was hast du gekauft?
Ich glaube, so 3 Mark hat dann so ein Fahr- oder Backspray gekostet. Und das, wie gesagt, dafür habe ich wahrscheinlich mehrere Monate gebraucht, um das zusammenzusparen. Und dann hat man das aber nicht als Deo benutzt und sich unterm Arm gesprüht.
Das war Parfum.
Sondern das hat man sich wie so ein Parfum angesprüht.
Ja, das roch ja.
Man muss sagen, es gab in der DDR überhaupt kein einziges Parfum, was irgendwie möglich gewesen wäre zu tragen.
Insbesondere auch in deinem Job.
Ja.
Haben sie dir da was zur Verfügung gestellt?
Nein.
Nein,
hat's nicht gegeben. Musste dann die Natur reichen. So, ne?
Wir sind ja schon ausgeflippt, wenn das Paket aus Pirmasens in der Pfalz gekommen ist und da war ein Stück Seife, die nach Apfel gerochen hat. Oder
genau,
nach,
das war so in den 80ern so.
Ja,
in,
oder
ne?
Atlantik, die so gewählt gewesen ist.
Ja, kenne ich auch alles.
So blau war und man hat gedacht, ja, so riecht das Meer. Mhm. Ich meine, wir haben ja den Atlantik sowieso, haben wir ja noch nie
aber
vorher
weißt
gesehen.
Du noch, aber weißt du noch, es gab dann ganz spät in der DDR so eine Apfelseife.
Ja.
Die hat aber irgendwie, glaube ich, 20 Mark gekostet. Eine Seife.
Die war aber intensiv vom Geruch her.
So eine grüne.
Ja, und die habe ich gemocht.
Ja.
Du hast deine Ausbildung gemacht und dann warst du Facharbeiter für?
Du siehst Facharbeiter-Kellner ganz schlicht.
Facharbeiter-Kellner warst du. Eigentlich warst du eine Facharbeiterin-Kellnerin.
Ja, so. Oder Restaurantfachfrau.
Ja.
Genau.
Und den Job hast du aber nicht lange gemacht.
Ja, dann kam ja der Mauerfall dazwischen.
Wie hast du ihn erlebt?
Ich habe ihn erlebt am Fernseher mit meinen Eltern, die da auch sehr emotional waren, muss ich sagen.
Und die Zeit davor, du warst in Leipzig.
Ich war in Leipzig.
Die Stadt der Revolution, sagt man ja nicht umsonst.
Genau. Also, ich bin einmal mit einem Lehrlingskollegen zur Demo gegangen und das war schon relativ nah am 9. November, also das war im Herbst. Und wir sind dann sozusagen vom Hauptbahnhof Hauptbahnhof hochgelaufen über den Sachsenplatz und dann kommt ja auch gleich die Nikolaikirche, ne? Und da sind wir dann schon auf dem halben Sachsenplatz, kamen dann natürlich schon diese Grauen, die waren nicht uniformiert, sondern im Zivil, aber die hat man ja trotzdem gleich erkannt. Ja, ja. Die haben uns dann gleich angesprochen und haben uns abgedrängt und haben gesagt, wir sollen nach Hause gehen und so weiter. Und ehrlich gesagt war es ja damals, zumindest in meinem Erleben so, man hatte schon einen hohen Respekt vor der Staatsmacht. Man wusste ja auch, was für Dinge passieren konnten, wenn man sich nicht danach gerichtet hat. Wir waren dann kurz an der Nikolaikirche, aber diese ganze Stimmung war unglaublich, also wie so kurz vor einer Explosion, ja. Also
da hat sich was zusammengebraut.
Da hat sich was zusammengebraut und ja. Es war kalt und ich kann auch diesen Moment noch nachspüren. Und sonst war ja im Prinzip die in Anführungsstrichen damit nichts zu tun haben wollten oder Angst hatten, sind ja eh zu Hause geblieben. Und deswegen ist es halt so, war ja so eine komische, düstere Stimmung, weil es war eigentlich leer. Es waren eigentlich nur die Leute da, die dahin wollten zur Demo.
Es kam ja nicht von heute auf morgen. Hast du auch schon damals wahrgenommen und gespürt, dass da etwas rumort, dass das, ja. Dass die DDR zu Ende geht, das hat, glaube ich, keiner so richtig gewusst und dass es bloß ein Jahr dauert und wir sind wieder vereinigt. Aber dennoch, dieses, da ist jetzt irgendetwas, was anders ist, die Situation, der Wahlbetrug und so weiter und so fort.
Nein, das habe ich eben mehr so, dann hatte ich mich ja in der Zeit dann diesen Underground-Bands zugewandt und war dann eben auch zu Konzerten, zum Beispiel im UT Connewitz in Leipzig. In Leipzig gab es zum Beispiel eine Band, die hießen The Real Deal und die fanden wir irgendwie gut und die haben nur Englisch gesungen, das war ja auch so ein bisschen was Neues. Ne?
Hattest du damals auch schon die Gruppe Sando auf dem Schirm?
Ja, eigentlich erst durch den Song, ne? Der kam ja erst raus, 88.
Quasi durch diese Dokumentation, Flüstern und Schreien, oder?
Da ist er nochmal so gepusht worden, genau. Und der Film hatte ja 88 Premiere. Genau, da war ich dann auch tatsächlich einmal auch beim Konzert im Coney Island in Leipzig. Und da hat man natürlich gemerkt, da fand sich so eine ganz andere Szene. Man hat nur noch schwarze Klamotten getragen. Vielleicht war das auch ein bisschen so dieser Anfang von dem ganzen Gothic-Ding in Leipzig. Ja. Aber eben nicht so bunt wie heute, sondern eher düster und wir waren ganz blass und so. Und das war auch ein bisschen verboten, ne? Also zu diesen Konzerten zu gehen, man wusste nie, was da passiert.
Aber fasziniert hatte ich das schon. Es war ja nur auch ein bisschen noch wieder anders als das, was du
vorher gehört hast. Das war halt unsere Jugendkultur, ja. Ne? Ja. Also und da wollte man ja irgendwie dabei sein. Es hat sich was verändert. Also Silly und Panko ja immer, ne? Weil die ja auch da sehr drauf hingewirkt haben.
Paule Panke und sowas, ja, genau.
Genau, und mit Langeweile, ne? Das selbe Land zu lange gesehen und so weiter. Ich sag mal so, natürlich hat ja kein Mensch gedacht, dass das zum Mauerfall führt. Aber man hat da auch nicht an morgen gedacht. Man hat an heute gedacht. Man hat gedacht, wir wollen, dass sich irgendwas verändert. Und wie das dann am Ende aussieht, das konnte ja keiner wissen.
Wie ist es dann weitergegangen? Plötzlich war die DDR zu Ende und dann kam der 3. Oktober 1990 und da war sie, die Wiedervereinigung.
Also für mich waren das dann auch relativ unpolitische Zeiten, muss ich sagen. Ich muss ja von mir sprechen. Das erste war, mein Job war weg. Ich habe dann nach dem Hotel, nach der Ausbildung sofort aufgehört, habe in der Tagesbar meines Patenonkels gearbeitet. Das war eine ganz schicke Bar. Die war jeden Abend gerammelt voll. Also da reinzukommen oder einen Platz zu bekommen, das war ganz schwierig. Und plötzlich, ich war ja dann 2 Tage nach dem Mauerfall West-Berlin und kam mich zurück, dann war die Bar leer. Und zwar hatte das damit zu tun, dass natürlich erstmal alle in Westen gefahren sind und so weiter. Dann kam das natürlich nochmal wieder, indem dann ja die ganzen Glücksritter aus dem Westen kamen. Da konnte man ganz, ganz herrliche Studien machen. Das war schon spannend. Also so diese Autoverkäufer und wie sie alle irgendwie, ja, wie sie sich eben da präsentiert haben und mit dem Geld um sich geschmissen haben. Ich meine, wir haben das Geld natürlich noch sehr gerne genommen. Es war ja noch Ostgeld. Aber da hat man schon gemerkt, okay, sind das jetzt diese coolen Leute aus dem Westen, die im Westen auch so ein richtig cooles Leben haben? Warum sind die eigentlich hier, ne? So. Das hat man doch relativ schnell durchschaut. Irgendwann kam dann die Währungsunion und dann war es wirklich so, dass niemand mehr für ein Glas Bier, wie ich immer so schön sage, Westmark bezahlen wollte erstmal. Da wollte man dann eben das Auto, den Videorekorder, die Schallplatten und das Bier hat man dann erstmal zu Hause getrunken, bis man dann eben gedacht hat, ja, irgendwo muss ich ja meine Leute treffen.
Ist die Bar dann untergegangen?
Die Bar ist dann irgendwann untergegangen, aber da war ich schon weg.
Wohin hast du dich dann orientiert?
Ich habe dann erstmal im Nachtleben gearbeitet, mehrere Jahre in Leipzig, in Diskotheken, die neu entstanden.
Du als Kellner? Verkäuferin.
Ja, als Barfrau dann, ne?
Ja.
Genau. Das war sozusagen das, wie man erstmal überleben konnte. Und das war eine unfassbar aufregende Zeit. Und gleichzeitig, also das ist wirklich alles wie so ein Kurzfilm, ja? Also wie schnell das alles sozusagen vorbeigerauscht ist und Dinge passiert sind. Und man muss ja auch dieses ganze westdeutsche System verstehen, auch behördlich und Wahlen und alles. Also da war man doch an der einen oder anderen Stelle überfordert.
Und dann hast du dich als Barfrau und dann hast du dich in schönen Sachen präsentieren können. Mhm. Wie kam es dazu? Wolltest du eine Modelkarriere? Hast du das irgendwann mal angestrebt, einschlagen? Mhm. Oder ist das einfach so gekommen? Welcher Umstand führte dazu?
Ja, also ich hatte mal in der Modenschau so einen Probelauf mitgemacht. Wahrscheinlich war das in der Zeitung ausgeschrieben. Da war ich 16. Also wir reden jetzt noch über die DDR. Da hat sich nichts weiter draus ergeben. Und plötzlich kam dann dieser Aufruf für die Miss Leipzig-Wahl 1989, was ja auch schon eine totale Öffnung war, weil Misswahlen waren ja in der DDR verpönt.
Und auf einmal noch zu DDR-Zeiten.
Und dann plötzlich noch im 89. Das war eine Riesensache von der Leipziger Volkszeitung ausgerichtet. Ja, und da gab es einen Vorentscheid im Haus Auensee und dann bin ich also unter die letzten 10 gekommen. Und dann war das also auf der Leipziger Messe zum Pressefest, moderiert von Jürgen Karney, also eine Riesensache. In dieser Jury saß ein Ehepaar, die eine Modetruppe hatten, eine professionelle, also diesen Modecocktail. Ich war tatsächlich die Einzige, die sie angesprochen haben nach der Misswahl. Ich bin nicht Miss Leipzig geworden, aber für mich hatte sich das erfüllt. Ich wollte ja gerne irgendwie in Kontakt kommen oder irgendwie eine Möglichkeit sehen, wie ich modeln kann. Und die haben mich angesprochen und dann habe ich leider eben auch nur diese kurze Zeit. Ja, wir reden jetzt dann eben 89, 90 bis zur Währungsunion. Bin ich dann also nebenberuflich, habe meinen ganzen Urlaub dafür geopfert, mit denen auf Tournee gewesen. Und es gab ja so Kulturbudgets in den Betrieben, damit die irgendwie Kultur einladen können und bezahlen können für Weihnachtsfeiern oder Frauentag oder so. Und da waren wir dann zur Stelle. Also wir haben manchmal am Tag 3 Modenschauen gemacht und immer mit dem Auto im Konvoi. Und wir hatten tatsächlich auch exquisit, nur exquisit Klamotten. Mhm. Also wie eure Sendung hier heißt, unsere Sendung, die wir gerade machen. Ja, was ja ein bisschen absurd war, weil wir hatten dann so eine Kollektion und die musste wirklich tadellos bleiben, so eine ganze Saison. Und stell dir vor, wenn du 3-mal am Tag die Klamotten anziehst, da musste man wirklich sehr, sehr gut aufpassen. Natürlich auch Pelzmäntel und sowas alles. Und letzten Endes konnte niemand sowas kaufen. Ne? Also man konnte, die Modenschauen waren nicht, wie heute das ja so ist, kann anschließend sagen, was man gerne kaufen
als
möchte.
Als Verkaufsschau, ne?
Ja.
Sondern nur mal für die Fantasie.
Richtig.
Sowas gibt es auch, aber kaufen könnt ihr euch das so nicht. Deswegen kommt ihr hierher,
genau,
um euch das anzugucken.
Ja.
Das wird ein bisschen wie Zirkus.
Ja, genau. Und es war auf jeden Fall eine coole Zeit. Ist ja eben dann auch zu Ende gegangen mit der Währungsunion. Dann war ja diese Gelder und alles natürlich weg.
Wann hat dann sozusagen deine journalistische Ader eingefordert, ich möchte journalistisch arbeiten, ich möchte da was tun in der Richtung?
Ich habe ja dann ein Fachschulstudium gemacht und danach habe ich wirklich, da war ich dann so 26, 27, als ich es abgeschlossen habe, und danach habe ich wirklich gedacht, was will ich eigentlich? Der logische Schritt wäre ja gewesen, dass ich irgendwie Hoteldirektorin werde.
Das war es auch nicht.
Das war es gar nicht. Dann wäre ich ja auch nicht mehr so viel in Berührung mit Gästen gekommen. Das hat mir ja Spaß gemacht. Eigentlich wollte ich immer was mit Musik machen, in Richtung Plattenfirma oder sowas, Konzertveranstalter. Da führte kein Weg rein. Der erste Weg führte zum MDR, zu meinem ersten Praktikum dort. Das war damals noch die Geschichte Mitteldeutschlands. Das war ja damals ein sehr erfolgreiches Format.
Günter Schoß hat da viel gesprochen, ja. Ist gerade 85 geworden.
Dann gratulieren wir ihm noch.
Ja.
Ja, und so kam dann eins zum anderen. Dann habe ich also dann letzten Endes viel für Talkshows gearbeitet. Bin auch sehr viel rumgekommen in Deutschland. Ich habe in Köln gelebt, in Hamburg gelebt, war zwischendurch mal wieder in Leipzig.
Ja, und irgendwann kam dann die Idee, noch ein bisschen das zu verarbeiten, was du damals in der Teenagerzeit erlebt hast, beziehungsweise die Zeit der Menschen von damals, wie sie hinübergegangen sind in das vereinte Deutschland. Was ist geblieben von der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik? Was war gut, was war nicht gut?
Also mir ging es in erster Linie darum, weil ich natürlich auch immer im gesellschaftlichen Diskurs mitbekommen habe, was ja dann Dirk Oschmann so trefflich auf den Punkt gebracht hat, dass sozusagen die Erzählung über den Osten ja sehr West geprägt ist. ich hatte die ganze Zeit irgendwie so ein Gefühl, dass ich irgendwas machen möchte, um das ein bisschen aufzubrechen oder aufzulösen. Und bei mir war es dann, dass ich gedacht habe, Mensch, du hast ja über 15 Jahre Menschen interviewt für Talkshows dafür, dass andere Menschen, die dann gut interviewen können, also hast das vorbereitet. Also das kannst du schon mal. Und irgendwann kam dann die Idee, Mensch, Podcast kann ja im Prinzip jeder machen erstmal. Ist ein sehr demokratisches Instrument. Und plötzlich war diese Idee geboren.
Und dann ist dein Küchentisch zum Studio geworden.
So
und
ist
du
es.
Du hast mit dem Podcast angefangen.
Ja, und so es weiter. Ist eine Radiosendung im Endeffekt, die man sich jederzeit, wann man es gerade möchte, anhören kann.
Ja, die sich viele auch gerne reinziehen.
Ja, ich auch. Bin auch ein Podcast-Hörer.
Ina Müller ist ein ganz großer Fan. Also hat sie mir neulich in einem Interview auch erzählt, dass sie früh morgens schon gerne aufsteht. Da will sie nicht immer nur Musik hören. Ich meine, sie ist ja selber Musikerin.
Ja.
Da hört sie sich zum Frühstück einen Podcast an.
Ja. Ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein guter Freund, der mit am Tisch sitzt.
Ja, und wir haben es hier heute auch schön an deinem wunderbaren Küchentisch und sind hier in Berlin. Prenzlauer Berg, ja. Hier haben schon viele Leute gesessen.
Genau auf dem Stuhl, da saß also schon Flake von Rammstein zum Beispiel, Lieselotte Resnicek von der einzigen professionellen DDR-Frauenband. Ja, wer saß noch alles da?
Kai-Uwe Kohlschmidt
saß
von
da.
Von der Gruppe Sando, genau.
Ja, André Herzberg, Ritchie von Silly.
Schade, dass Tamara nicht mehr hier sitzt.
Ja, das
konnte,
ist
ne?
wirklich schade. Ja. Also da hätte ich einiges zu besprechen.
Ja, auch vielleicht mit Anna R. hätte man einiges besprechen können.
Ja, ja. Und manche Gäste besuche ich natürlich auch da, wo sie sind.
Wie kam die Idee zustande, das zu machen?
Ja, ich sag mal so, der letzte Ausschlag hat eigentlich gegeben, dass ich vor einigen Jahren ja meine Geschichten mal alles so ein bisschen los runtergeschrieben habe, weil ich habe gedacht, irgendwann verblassen vielleicht manche Erinnerungen. Und es war so vor 5, 6, 7 Jahren war das ein guter Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, mir haben sowieso schon immer Leute bescheinigt, dass ich mir Dinge sehr gut merken kann. Und dann habe ich das einfach erstmal so runtergeschrieben und habe mir die Zeit genommen. Und letzten Endes habe ich das Buch noch nicht verkauft, obwohl das auch mal Teil meines Jobs war. Ich habe für viele Menschen Buchverträge akquiriert und auch organisiert. Mein eigenes Buch habe ich nicht verkauft. Das ist auch so ein Klassiker.
Das kann ja noch kommen.
Das kann noch kommen.
Die Geschichten sind da und du kannst sie noch richtig in Form gießen und dann findet sich vielleicht auch ein Verlag.
Aber ich muss eine Geschichte kurz erzählen, ja, weil die wirklich absurd ist. Ich saß also mit einer, hatte einen Termin, also soweit war das dann schon, mit einer Verlagsleiterin mit meiner Generation Ost und die hat mir bescheinigt, Mensch Antje, das liest sich super, ist toll geschrieben, aber ich muss dir sagen, das interessiert keinen im Westen. Und in dem Moment habe ich irgendwie, das war so ein bisschen ne, Holzhammer auf den Kopf, ne, manchmal reagiert man ja dann nicht gut spontan, weil man auf so eine merkwürdige Aussage gar nicht gefasst war. Und ich bin dann nach Hause gegangen und habe ich gedacht, ja Moment mal, also was soll das eigentlich heißen? Dann habe ich schnell nochmal die Zahl gegoogelt, wie viel Ostdeutsches eigentlich gibt, ja, also damals irgendwie 10 Millionen. Und da habe ich so gedacht, ja, wenn also wirklich 1%, sprich 10.000 Leute, mein Buch kaufen würden, dann wäre das ein Bestseller. Wieso brauchen wir denn dann unbedingt noch mehr, ja? Also, weil meine Geschichten sind ja dazu da und ich habe sie jetzt sozusagen in kleinen Häppchen, präsentiere ich sie in meinem Podcast. Die sind ja dazu da, dass sich Leute auch dran erinnern und sich daran auch widerspiegeln und sagen, Mensch, bei mir war es genauso oder bei mir war das und das. Und das will ich ja damit auslösen. Ein gutes Gefühl auch, ja. Ich bin wirklich die Letzte, die DDR verklärt. Aber ich möchte natürlich unsere Identität ein bisschen bewahren und dass das eben auch was ist, was bleibt, ja. Also es gab diese DDR und da haben Menschen drin gewohnt und die haben Geschichten und die haben Geschichte erlebt.
Und die erzählen bei dir diese Geschichten und reflektieren automatisch
so
mit der Erfahrung der letzten 35 Jahre, wie man das jetzt heutzutage
wie man das heute sieht. Die Lebensläufe sind ja durch diese Brüche wirklich interessant und müssen erzählt werden und 35 Jahre nach dem Mauerfall dann eben auch mal von uns selbst. Mhm. Ich bilde quasi ein kleines Archiv mit Biografien und ja, das ist dann sozusagen mein Teil, den ich dazu beitrage, dass unsere Geschichten und die untergegangene DDR nicht aus den Köpfen verschwindet.
Deine Podcasts, wo findet man die?
Man findet die unter meinem Namen, also auf jeder Plattform, bei YouTube, bei Spotify, wo man eigentlich Podcasts hört. Unter meinem Namen, Antje Ries oder eben unter...
Ries mit Doppel-I?
Ja, korrekt. Oder unter Born in the GDR.
Wie kam es denn zu diesem Titel, Born in the GDR? DDR, dass du deinen Podcast so nennst?
Also den Titel habe ich letzten Endes so ein bisschen als Arbeitstitel für mein Buch eigentlich genommen. Und ich finde, der spiegelt halt alles wider. Alle Menschen, die in meinem Podcast zu Gast sind, sind in der DDR geboren oder ich bin in der DDR geboren und der Gast hat sehr starke Verbindungen zu der Zeit in der DDR gehabt, wie mein erster Gast, Peter Brinkmann, der ja damals die entsprechende Nachfrage, die entscheidende Nachfrage in der Schabowski-Konferenz gestellt hat. Ab wann gilt das? Ab sofort? Fragezeichen. Und dann kam das, ja, das gilt ab sofort. Unverzüglich.
Unverzüglich, ja. Ich bedanke mich für deine Erinnerungen, wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast und mit interessanten Gästen.
Danke dir und danke für das Gespräch. Hat mir Spaß gemacht.
Na, mir erst.
Das war der Exquisit-Podcast mit Antje Ries, die sich intensiv Ostthemen widmet. Und hier mal ein kleiner Ausschnitt aus einem Podcast.
Mein heutiger Gast ist Rüdiger, genannt Richie Barton, Keyboarder, Komponist und Produzent von Silly. Seit 1982 ist Richie prägende Kraft in der Band und maßgeblich verantwortlich, dass Silly all die Jahre zusammenhielt. Wir kennen uns seit 1986, ich war damals Teenager. Für uns Fans war Silly mehr als eine Band, sie wurde ein Stück zu Hause und Frontfrau Tamara Danz faszinierte. Die kühle, starke Frau mit der gewaltigen Stimme, Haltung und einer Präsenz, die ganze Hallen in ihren Bann zog. Mit Richie spreche ich über ihre gemeinsame Liebe, über Entscheidungen, die beide geprägt haben, über die großen Erfolge, über die Musikdoku Flüstern und Schreien, aber auch über Zensur, Stasi sowie über die Rolle der Band in den letzten Wochen vor dem Einsturz der Mauer. Wir reden über die letzten Monate von Tamara nach ihrer Krebsdiagnose 1995, Abschied nehmen und darüber, was bleibt. Und natürlich über das Weiterleben von Silly nach ihrem Tod mit neuen Stimmen am Mikrofon. Ja, herzlich willkommen, Richie Barton.
Hallo Antje.
Grüß dich. Wir kennen uns seit 1986, weil wir Stern Meißen und Pankow-Fans ja damals zu Silly kamen, weil Gitarrist Uwe Hasbecker und von Stern Meißen kam und Bassist Jackie Resnicek von Pankow. Beide kamen also zu Silly. Und ich war damals beim Konzert 1986 im Kino der Jugend in Leipzig.
Da kann ich mich dran erinnern, du wirst lachen.
Echt?
Ja, weil es ins, wirklich, wenn nicht überhaupt sogar das allererste, aber eines der ersten auf jeden Fall. Und das war ja mit für uns ganz neuen Bildern, eben mit euch besetzt. Ne?
Absolut. Und Uwe und Jackie, die hatten uns natürlich erkannt und die haben uns dann auch zum Soundcheck reingeholt. Hast du damals gespürt, dass es so einen Push gab, dass viele junge neue Fans zu euch kamen, dass es irgendwie ein anderer Erfolg wurde?
Also ich weiß nicht, ob der Erfolg jetzt ursächlich daran lag. Aber was aufgefallen ist, ist eben, dass doch viele mit Uwe und mit Jackie mitkamen. Ja? Also unterschiedliche Leute übrigens. Und die Stern-Meißen-Leute, die sagen wir, Uwe mitgebracht hat, die waren so auf dem Trip noch Teddybärchen auf die Bühne zu schmeißen und wenn möglich beim Soundcheck, wenn sie zugelassen waren oder anschließend bei den Autogrammstunden, gerne noch eine Locke abzuschneiden bei Uwe. So was kannten wir vorher überhaupt nicht. Also das war so, ich nenne das jetzt mal, das soll nicht abfällig wirken, aber es war so ein bisschen Teenie-Gehabe, was wir so gar nicht kannten. Mhm. Das kam natürlich über Stern Meißen, IC, Uwe und so kam das mit rein.
Absolut. Ja. Und war das für dich eher irritierend oder musstest du da schmunzeln?
Eher Tamara war darüber irritiert und wir mussten eigentlich alle schmunzeln.
Vielleicht kannst du ja mal beschreiben, wie in den 80er Jahren, also da bin ich ja sozusagen auch mit Zeuge, wie sozusagen der Umgang von Bands mit so diesem engeren Kreis von Fans damals war. Man muss ja dazu sagen, da gab es ja nicht so viel Security. Und wie du auch gesagt hast mit den Gagen, es war ja nicht so, dass es wichtig war, wie viel Eintrittskarten verkauft wurden. Das hat ja dadurch eine ganz andere Dynamik reingebracht, ne?
Ja, also die Eintrittskarten, die waren für uns relativ unwichtig. Also hat überhaupt nichts an der Einnahmesituation geändert, ne, für uns. Aber was wir gemerkt haben, ist, dass natürlich der Zulauf, und man hat ja ungern vor halben Locations gespielt, also vor halbem Publikum, oder Auditorium so. Ne? Das hat man natürlich schon gemerkt. Und das war interessant, der Umgang der Fans. Ich meine, wir waren ja alle relativ jung und noch na, neu im Geschäft wäre jetzt übertrieben, aber doch noch nicht so
ausgereift. Mitte 20 so
ja, ungefähr, sowas, ne? 30, da 30 zum Teil schon. Ich weiß nicht mehr genau, welche. Ich glaube, als Uwe reinkam, war ich schon um die 30. Aber wie gesagt, da waren viele Dinge noch in Entwicklung und in sich entwickeln. Und da war vieles auch noch neu, immer wieder neue Steps, die man erreicht hat und so. Ne? Und der Umgang mit den Fans war eigentlich ganz normal. Ich meine, die haben gewartet nach den Konzerten, Autogramme. Da natürlich mit der Zeit hat sich ein Fanclub gegründet, weiß ich noch. Das war sogar noch vor der Zeit. Den hat der Christian Henschel, der heute schon seit vielen Jahren Zeitungen macht, Musikzeitungen, jetzt seit einigen Jahren inzwischen Schall. Na, das ist der Chefredakteur dort und Betreiber, glaube ich, auch. Ja, der hat damals einen Fanclub, den ersten Fanclub gegründet. Und der kam zu Tamara, ich war ja zu der Zeit noch mit Tamara zusammen, in unsere Wohnung in Prenzlauer Berg, wo war die Seeloer Straße. Und da kam er, klingelte und stellte sich als 14-, 15-Jähriger vor, er will einen Fanclub gründen. Wie soll er das machen, fragt er uns. Wir wussten das auch nicht.
Das war ein Ausschnitt aus dem Podcast Born in the GDR von Antje Ries und zu Gast Richie von Silly. Ich bin Frank-Michael Bauer. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie eine Mail an exquisit@mdr.de. Über unsere Internetseite mdrsachsenradio.de finden Sie weitere Exquisit-Podcasts, zum Beispiel über die Geschichte des Ampelmännchens, über diese Figur, die an Fußgängerampeln im Osten zu sehen ist. Natürlich auch in der ARD Audiothek, da finden Sie die Podcasts. Und da habe ich gleich noch eine Empfehlung.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Da sind wir wieder.
Tag zusammen.
Hast du überhaupt geschlafen, Paddy?
Nee.
Im Osten geht die Sonne auf, das ist ein Talkformat, in dem Reporter, Fußballkenner, also die Hosts, jeden Montag aufs Fußballwochenende zurückschauen. Auf das ostdeutsche Fußballwochenende wohlgemerkt. Von der Ostsee bis ins Erzgebirge. Von der Regionalliga Nordost über die Kreisklasse bis zum Europapokal. Alles, was den Fußball Osten bewegt. Kurven, Ergebnisse, echte Geschichten. Welche Spiele sind Talk of the Town? Wo gab es die stärkste Choreo? Und was macht eigentlich die Regionalliga-Reform? Im Osten geht die Sonne auf, ist ungefilterter Fußball-Talk mit Alex Küpper, Paddy Fritsche und Gregor Rühl von Sport im Osten.
Alle Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek. ARD.